Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova und wie immer dabei Matthias von Hellfeld. Hallo.
Ich ziehe meinen Sombrero.
Lass mich raten. Thema heute Mexiko.
Mexiko, genau.
Alles, also ganz Mexiko oder nehmen wir einen bestimmten
Total.
Ausschnitt?
Total, wir nehmen Mexiko ein und machen daraus ein Ferienparadies.
Spaßbad,
nein, Quatsch.
Genau.
Wir gehen zurück, ich sag mal so ein bisschen in der Geschichte Mexikos, die ist natürlich viel, viel länger und viel, viel älter, als wir das hier bearbeiten können oder auch nur leicht erwähnen können. Wir gehen zurück zu den Azteken, 1428, Mexiko als Staat, als Land gibt es nicht, aber natürlich Mexikaner, die nennen sich selber Mexikaner. Und 1428 passiert etwas richtig Wichtiges sozusagen, da gibt es nämlich einen innermexikanischen Streit zwischen mehreren Dynastien, und drei von diesen Dynastien, die schließen sich dann zusammen zu einem Dreibund, und der sozusagen regiert dann eine ganze Weile und baut das auf, was wir heute unter Mexiko kennen. Das war der Herrscher von Tenochtitlan. Das ist da, wo wir heute Mexico City finden. Also Mexico City, diese riesige Stadt, ist einfach sozusagen da drüber gebaut. Der zweite war der Herrscher von Mesoamerika. Das ist das Gebiet, wo man heute Belize, Guatemala oder auch Nicaragua findet. Und der dritte ist der Herrscher über Tlacopan. Das ist eine Stadt gewesen, die im Süden Mexikos gelegen ist, an einem mittlerweile ausgetrockneten See. Und diese drei schließen sich zusammen und bekämpfen die Expansion eines anderen Herrschers, der also ihn sozusagen an den Kragen will. Und dieser aztekische Dreibund, das ist das Gründungsmythos oder der Gründungsmythos des Aztekenreiches.
Aztekenreich,
ja, das ist so eine Art Legendengeschichte auch natürlich. Also Azteken, wenn du heute nach Mexico City fährst, dann gibt's dort ein riesiges Museum der Geschichte Mexikos. Und da sind die natürlich so Heldenvorfahren, also Azteken, ja. Das ist sagenumwoben, das sind unglaublich intelligente Menschen gewesen, die in die Sterne geguckt haben, die also Wissenschaft betrieben haben, die eine neue Kultur geschaffen haben.
Aber also alles. Okay. Also sie werden etwas überhöht, aber diesen Dreibund hat es tatsächlich gegeben.
Das hat es gegeben, natürlich.
Okay.
Das habe ich
okay.
Dann, natürlich,
dann,
das hat's
darum
gegeben.
War ich so, okay.
Und dieses Aztekenreich, das geht halt über das heutige Mittelamerika. Also nicht nur Mexiko von heute, sondern eben auch die anderen Staaten, die in Mittelamerika auf dieser Landverbindung zwischen Nord- und Südamerika leben. Etwa damals 6 Millionen Einwohner. Und das heutige Mexico City hieß damals Tenochtitlan und hatte etwa 200.000 Einwohner. Und die war damals eine der größten Städte der Welt. Mhm. Und man kann also im Prinzip sagen, dass dieses bedeutende Aztekenreich aus so einer Art Bürgerkrieg entstanden ist.
Ja.
So, ungefähr. Und hat ungefähr 100 Jahre Bestand. Und jetzt springen wir einfach rüber und gucken uns an, was ist in Europa los. Wir sehen, 1492 startet das Schiff von Christoph Kolumbus. Mhm. Er meint, auf dem Weg zu sein, den Seeweg nach Indien zu entdecken, der aber erst später von Vasco da Gama, 2 Jahre später entdeckt wird.
Hat der eigentlich wirklich gedacht, er fährt nach Indien, oder hat er gedacht, ich fahre jetzt mal in die Richtung und gucke, was da ist?
Naja, beides so ein bisschen.
Okay, alles klar.
Aber dass er gedacht hat, er würde nach Indien fahren, das kann ich dir gleich schlagend beweisen.
Okay. Stimmt, die heißen alle Indianer.
Genau, die heißen alle deswegen Indianer.
Ja, klar.
Also er fährt also los, er landet in Hispaniola. Das ist da, wo wir heute die Dominikanische Republik und Haiti finden.
Ja.
Und trifft dort auf Menschen, und weil er denkt, er ist in Indien, nennt er sie aus dem Namen Indien abgeleitet Indianer.
Was die wohl dazu gesagt haben? Nee,
gar nichts.
Alter, wir sind keine Indianer.
Die fanden das völlig scheiße und haben gesagt, wir sind Sioux oder sowas, ja, aber keine Indianer. Und wobei ich jetzt wirklich nicht weiß, ob Sioux gerade in Hispaniola gelebt haben.
Und wie man Sioux richtig ausspricht. Aber ich weiß es auch nicht, darum korrigiere ich dich jetzt auch gar nicht. Aber ich bin sicher, wir sprechen es beide falsch aus.
Genau. Also jedenfalls mit der Expedition von Kolumbus beginnt die Entdeckung Amerikas. Das ist im Übrigen auch schon viel vorher entdeckt worden von den Wikingern, aber davon jetzt mal abgesehen.
Die Wikinger haben es entdeckt, die anderen haben es dann erobert.
Ich sag nur, das war ja vorher schon, das war 500, 600 Jahre vorher, egal. Ich will einfach nur sagen, die Spanier, die Portugiesen, die Engländer, die Franzosen, das waren die großen Kolonialmächte zu der Zeit. Und die kriegen also jetzt die Info, Christoph Kolumbus hat einen neuen Kontinent entdeckt und es beginnen dann sozusagen mehrere Ideen gleichzeitig loszulaufen. Eine dieser Ideen war, Besitz nehmen, ausplündern, Bodenschätze haben wollen, Machterweiterung. Zweite Idee war vom Papst in Rom, Christianisierung. Wir haben festgestellt, und das ist für die ein totaler Schock gewesen, dass es Menschen gibt, die mit dem Christentum noch überhaupt nicht in Berührung gekommen sind.
Das kann ja gar nicht sein. Es gibt ja nur diesen einen Gott. Warum haben die denn nicht? Ja.
Genau.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Also war der Papst oder die Päpste in der Folgezeit natürlich hochgradig daran interessiert, dass bei Eroberungen in diesem neuen Reich, in dieser neuen Gegend der Welt natürlich das Christentum mit exportiert wird. Also mischten sie fröhlich mit. So, und dann haben die Spanier gesagt, die waren 1492 gerade von den Muslimen befreit, also die Reconquista, die Rückeroberung der iberischen Halbinsel von den, wie sie sagten, muslimischen Besatzern, die 710, 712 unten bei Gibraltar übergesetzt sind aus Nordafrika und seitdem das Spanien beherrschen und ihre Spuren kann man ja auch heute noch sehen. Diese Reconquista, also die Rückgewinnung Spaniens durch die Christen, ist 1492 abgeschlossen und nun entsteht ich sag mal so ein Gefühl, jetzt haben wir hier sozusagen klaren Tisch gemacht, wir sind hier wieder Herrscher über unser eigenes Gebiet, jetzt dehnen wir uns aus. Und 1516 wird aus Kastilien und León das Königreich Spanien, also das hat vorher Königreich Kastilien geheißen. Aha. Und die Spanier sagen, wir gründen jetzt in den Kolonien, also in Amerika, so etwas wie ein kleines Neuspanien. Also wir versuchen, das, was wir auf der iberischen Halbinsel haben, dahin zu exportieren und gründen das Vizekönigreich Neuspanien. Das kann man sich so vorstellen wie einen riesigen Verwaltungsbereich, wo also spanische Beamte auf hoher Position sind und die haben den Auftrag im Sinne der Könige von Spanien, dieses Neuspanien so zu organisieren, als wäre es in Spanien. Und das beginnt eben auf der Insel Hispaniola, also in Haiti und auf der Dominikanischen Republik. Und
architektonisch hat es funktioniert, ne?
Ja, und zwar ganz übel. Wenn man, also es gibt teilweise sehr schöne Gebäude, keine Frage. Aber was die eben auch gemacht haben, und das ist wirklich der höchste Kulturschock, den man sich vorstellen kann, sie haben Denkmäler der Azteken genommen und haben ihre eigenen Denkmäler draufgebaut.
Aha.
Sodass du heute in Mexiko und in anderen Orten Denkmäler findest, wo irgendein, ich sag mal, aztekisches Symbol verwendet wird und obendrauf sitzt ein spanischer Feldherr auf dem Kopf. Und damit drückst du aus für jeden sichtbar, meine Kultur ist höher als deine.
Ja.
Und damit kannst du dir vorstellen, wie das dann dazugegangen ist. Und Neuspanien, um es mal zu sagen, was das für ein Ausmaß hatte, ist Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela und die karibischen Inseln.
Und die sich nicht gewehrt haben.
Das konnten sie nicht. Die hatten keine Chance. Also das war, das ist so wie Amerika gegen Liechtenstein. Und das ist sinnlos. Also die haben mit brutaler Gewalt das gemacht. Sie haben, was auch zur Schwächung der indigenen Bevölkerung beigetragen hat, Krankheiten bzw. Viren und Bakterien dorthin gebracht, die zu Hunderttausenden die Einheimischen dahin gerafft hat.
Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Aber so, was ich mich immer frage oder was mich immer wundert ist, da haben ja, hast du ja selber gesagt, da haben etliche Millionen Menschen gelebt.
Naja, und Mexiko hatte 6 Millionen.
Ja,
also so viel ist das nicht.
Ja, aber wie viele haben die Spanier dahin gebracht? Die haben ja nicht Hunderttausende von Soldaten dadurch marodieren lassen, oder?
Naja, sie sind schon mit großen Flotten dahin. Also es waren schon ein paar 10.000 spanische bewaffnete Soldaten.
Okay, 10.000 ist genug, ja.
Angst und Schrecken verbreitet haben und eben was wirklich, was man nicht unterschätzen darf, ist eben diese brutale Vernichtung von Menschenleben durch Bakterien. Ja, das wussten die gar nicht. Das ist einfach so passiert. Die haben sich nur gewundert. Aber sie wussten nicht, dass dass Menschen sozusagen unterschiedlich gegen bestimmte Dinge immun sind oder eben nicht. Mhm. So, und das Zweite, was sie gemacht haben, sie haben sofort angefangen, die Bodenschätze auszuplündern, und das Verhältnis zur indigenen Bevölkerung war phasenweise sogar ganz gut, weil sie die sozusagen in Lohn und Brot gesetzt haben und ihnen dafür auch etwas gegeben haben. Aber sie haben natürlich nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass wir dadurch, dass eine hohe Sterblichkeit war, dass Lebensmittel dadurch geringer wurden, dass viel mehr Menschen auf einmal ernährt wurden, nämlich durch die Invasoren, dass da einfach natürlich dann auf einmal Stress entsteht und dass die indigene Bevölkerung gemerkt hat, die wollen ja nicht nur unser Land sozusagen haben, sondern die wollen immer weiter. Die gehen auf einmal nach Jamaika, die gehen nach Kuba, die gehen nach Puerto Rico. Und die sind einfach nicht satt zu kriegen sozusagen, weil das eben der Auftrag der spanischen Krone war. Und Sie haben Leute geschickt, und das ist eine ganz interessante soziologische Studie, die es da gibt oder die es schon seit einiger Zeit gibt. Die Spanier haben Leute in die neuen Kolonien geschickt, die in Spanien keine Chance hatten.
Ja.
Das waren oft die siebten Kinder.
Ja. Ja.
Nee, nicht die Psychopathen, sondern es waren die siebten Kinder einer Familie, wo die aber nur für drei irgendwie Haus und Hof hatten, das vererbbar war. Oder wo man einfach sagte, diese Studie weitet sich übrigens auch auf, wer ist denn heute derjenige, der Terror verübt oder der Terroranschläge macht, wo er selbst bei drauf geht? Das sind immer oder fast immer Leute, die eben in ihrer Herkunftsfamilie sozusagen am Ende der Verwertungskette stehen. Also es gibt nichts zu erben mehr, sie können nichts von ihren Eltern übernehmen.
Aha.
Und deswegen werden sie von vornherein darauf getrimmt, wegzugehen und ihr Leben woanders zu meistern.
Ja.
Und solche Leute haben die Spanier eben dahin geschickt, die waren brutal.
Verstehe, ich dachte irgendwie Verbrecher und Verrückte und so, okay.
Nee. Die waren brutal genug, das alles zu machen. Mhm. Und die Krone hat das auch alles subventioniert. Die hat die Überfahrten subventioniert, weil dann eben diese Leute weg sind und ihnen nicht mehr zu Hause auf den Sack gehen.
Mhm.
Gleichzeitig haben sie die Conquistadores, also die eben in den neuen Kolonien am Start waren, die Bodenschätze ausgeplündert. Es wurde Gold gefunden.
Mhm.
Und die Reconquista 1492 zu Ende hat in Spanien viel Geld gekostet. Und deswegen war das Gold in Mittelamerika natürlich wunderbar geeignet, um die Finanzierungslücke des spanischen Staatskassen wieder zu füllen. Und das Dritte schließlich, der Papst und die spanische Kirche haben bis heute ein enges und inniges Verhältnis. Und der Papst hat gesagt, also passt auf, Leute, wir ziehen jetzt hier auf dieser Erdkugel eine Linie und alles, was rechts davon ist, gehört Spanien oder umgekehrt und alles, was links davon ist, gehört Portugal. Und dann haben die einfach eine Linie gezogen, weswegen es zu erklären ist, warum in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird, währenddessen in den anderen Staaten eher Spanisch gesprochen wird. Das war der Vertrag von Tordesillas, der zu der Zeit ungefähr jedenfalls unterschrieben wird und der die Welt tatsächlich aufteilt.
Mhm.
Und mit dieser Aufteilung der Welt, worunter eben auch Mexiko fällt, hat dann der Papst dafür gesorgt, dass die Christianisierung vorangekommen ist. Und deswegen haben wir den amerikanischen Kontinent, ich sag mal, seit 500 Jahren sozusagen in der Christianisierung.
Und zwar wesentlich intensiver hat das da funktioniert als bei uns. Also ich meine, die glauben ja immer noch alle dran.
Ja, das liegt aber erst an den letzten, ich sag mal, 150 Jahren bei uns.
Okay.
Davor war das hier natürlich auch noch ganz anders. Aber ich sag mal, dieses Voranbringen der Christianisierung, das hat natürlich der spanischen Krone den Rückenwind der Päpste gegeben. Und das wiederum hat so eine Art Überhöhung gebracht. Wir sind ja im 15., 16. Jahrhundert. Und da muss man sich klar vor Augen führen, wonach haben die Menschen ihr Leben ausgerichtet? Und dazu gehörte als ganz, ganz wichtiger Bestandteil der liebe Gott oder die Religion und der Papst. Und wenn der irgendwie sagte, dass das richtig ist und gut ist, dann kann man davon ausgehen, dass jedenfalls eine große Menge von Menschen gesagt haben, das machen wir jetzt.
Mhm.
Anders sind die Kreuzzüge nicht zu erklären zum Beispiel. Und dann kommen die also dahin und rauben, ich sag's jetzt etwas platt, das ist so nicht gewesen, aber im Prinzip ist es dann einfacher zu verstehen. Ich kann's
nehmen
auch
alles
sagen.
Gold. Mhm.
Die plündern alles raus, fahren mit den vollbeladenen Schiffen, von denen das eine oder andere auch untergegangen ist, was immer noch gesucht wird, zurück nach Spanien, lösen dort natürlich einen Wirtschaftsboom aus, beziehungsweise ein florierendes System, und Gleichzeitig findet in Europa das statt, was man vielleicht sagen könnte, ein konkurrierendes System unter den europäischen Kolonialmächten. Mhm. Das heißt, die Franzosen und die Spanier, die Franzosen und die Engländer und die Spanier und dann auch die Portugiesen, die sind natürlich irgendwie neidisch darauf, dass die jeweils anderen, ich sag mal in Nord- oder in Süd- oder Mittelamerika so und so viel Kolonien und so viel Gold und so weiter haben. Das heißt, manche koloniale Eroberung ist auch dieser, ich sag mal, Konkurrenz geschuldet gewesen, und es lag eben keine, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, Kosten-Nutzen-Abwägung vor. Also mhm. es ist jetzt nicht so gewesen, dass man sich in Spanien am Königshof überlegt hat, also wenn wir jetzt noch Kuba einheimsen, dann haben wir so und so viel Pfund Zucker pro Tag ja. und so weiter. Das alles wurde nicht gemacht, sondern das merkte man dann erst sozusagen, als man da war. Erst wurde wirklich ausgeplündert und Raub gebaut, dann wurde danach wieder kultiviert und dann wurde eine Infrastruktur aufgebaut. Also das, man merkt daran sozusagen, dass es nacheinander ging und keiner, ich sag mal, vorher schon ausgedachten Strategie gefolgt ist. Mhm. Und das wiederum bedeutet auch, dass es eben eine extrem starke Abhängigkeit gab und gibt der Kolonien von ihren Kolonialmächten. Weil wenn die da nichts gebaut haben, dann wurde nichts gebaut. Und ja. das kann man sehen an den, ich sag mal, Armutsberichten von heute, dass eben noch viele der so, ich sag mal, behandelten Kolonien immer noch am Ende der Wertschöpfungskette stehen oder der Skala der reichen und armen Länder. Ausnahme ist zum Beispiel Japan. Die haben auch Kolonien gehabt, aber sie haben das von vornherein anders gemacht. Sie haben nämlich eine koloniale Industrie aufgebaut, zum Beispiel in Korea, in der Aha. Mandschurei oder auch in China, um die eigene Rohstoffarmut zu kompensieren.
Ja,
ja, also die haben das relativ organisiert gemacht, aber, und das muss man bald sonst sofort wieder wüste Beschimpfungen in den Anmerkungen folgen, Japan hat wohl das repressivste Kolonialregime überhaupt aufgezogen. Also die ja. Japaner waren echt brutal, richtig brutal und viel, viel schlimmer und dauerhafter schlimm als vielleicht Engländer und Franzosen in Afrika. Aber eben auf der anderen Seite haben sie halt Industrie aufgebaut. Deswegen sind eben diese Länder jedenfalls zeitweise auch wirklich, auf State of the Art gewesen, sage ich jetzt mal, was die Industrieentwicklung angeht.
Aber Japan liegt ja jetzt nicht in Mexiko.
Das ist so. Das ist so. Ich wollte es auch nur als Beispiel sagen. So, und Mexiko, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, ich habe das ja auch nur als Ausflug gemacht, um zu sagen, es gab auch andere.
Ja.
Mexiko hat also darunter gelitten und Mexiko ist nie so richtig wieder aus den Pötten gekommen. Und deswegen, und das war auch der Anlass, weswegen wir uns damit beschäftigt haben, hat die mexikanische Regierung in diesem Jahr erneut den Papst aufgefordert, sich A zu entschuldigen. Und B, fordern sie von den Kolonialherren von damals, also Spanien, Entschädigung.
Ja, und geht uns unser Gold zurück.
Ja. So ähnlich. Mhm. Und das wird natürlich nicht passieren, beziehungsweise es ist eben einfach ein komplizierter Vorgang, weil die heutigen Spanier damit natürlich nichts zu tun haben.
Ja, sie hätten die Kohle auch gar nicht. Also das
ist. Ja, das ist davon mal abgesehen. Auf der anderen Seite aber muss man wirklich sich einen Gedanken auch klar machen, der aus zwei Untergedanken besteht. Erstens, der Wohlstand in Europa besteht natürlich zu einem gewissen Teil aus den Ausschöpfungen und Wertschöpfungen in Kolonialgebieten. Mhm. die eben hier für ein gewisses, für ein Wachstum und für Industrialisierung etc. gesorgt haben. Das ist wirklich das eine. Das zweite ist, man hat dort in den Ländern, und dazu zählen natürlich auch die anderen europäischen Kolonialmächte, auch Deutschland, die nur eine kleine Kolonialmacht war, aber immerhin, hat man dort schwere Menschenrechtsverbrechen begangen und dafür ist man im Grunde genommen nicht zur Rechenschaft gezogen worden, jedenfalls nicht in allumfänglich. Und hat, als man dann gehen musste, in den 60er Jahren gab es ja die vielen, ich sag mal, Entlassungen in die Freiheit, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch Hongkong zum Beispiel ist auch so ein Fall, ist man einfach gegangen und hat die Menschen, die dort gelebt haben, ihrem Schicksal überlassen. Und dieses Schicksal, das kann man ja jeden Tag in der Zeitung lesen, ist für viele Staaten in Afrika eher schlecht gegangen.
Wobei einfach ganz im Schicksal überlassen haben sie es ja auch nicht, ne? Weil Waffen haben wir denen ja weiter gerne verkauft, zum Beispiel.
Ja, aber wir haben ihnen nicht beigebracht, sage ich jetzt mal ganz blödsinnig. Das klingt arrogant, ist aber nicht so gemeint, einen Staat vernünftig zu regieren, eine Wirtschaft vernünftig zu führen, eine Agrarpolitik zu betreiben, die den Boden nicht kaputt macht, sondern ihn möglicherweise sogar verbessert und so weiter. All das ist das als Wissen sozusagen nicht dort geblieben und hat dazu geführt, dass diese Länder eben in großen Teilen oder oft auf einem sehr niedrigen Level gewesen sind. Das ist sozusagen die Mitschuld der Kolonialstaaten. Und deswegen sind auch natürlich Frankreich zum Beispiel, immer wenn irgendwo in Afrika ein Staat in Schieflage gerät, sind sehr häufig französische Soldaten am Start, weil sie sich einfach in der Verantwortung als ehemalige Kolonialmacht sehen. Aber man darf als zweiten Strang eben auch nicht vergessen, dass seit 1960 auch schon viele Jahre ins Land gegangen sind und vielfach diese Staaten sich Leute an die Regierung gewählt haben, die eben auch Verbrecher waren, die Militärherrschaften aufgezogen haben, die Diktaturen gemacht haben, die das Land ausgeplündert haben und die Entwicklungshilfe, die aus Europa gekommen ist, sich in die eigene Tasche gesteckt haben. Also
irgendwann zieht das Argument nicht mehr, jedenfalls nicht mehr als einzelnes Argument. Das erleben wir ja in der Bundesrepublik Deutschland übrigens, finde ich, auch gerade mit der DDR. Genau. Das ist jetzt 30 Jahre her mit der Wiedervereinigung. Und so langsam aber sicher wird das Argument, naja, das sind Einheitswehen oder Folgen von irgendwas, so langsam wird das Argument schwach, finde ich.
Ja, stimmt.
Also
das ist wirklich so. Ist
ähnlich
also,
da, ja.
Aber das gilt eben auch für Afrika und wir werden da ja im Grunde genommen, also selbst der CSU-Entwicklungshilfeminister, von dem man ja eigentlich eher sowas nicht erwarten würde, sagt, also das geht so nicht weiter, wir müssen das anders machen. Also wir können nicht einfach immer nur Geld dahin schicken, wir müssen dafür sorgen, dass Demokratie aufgebaut wird, wir müssen dafür sorgen, dass Partizipation und zwar in allen Bereichen, politisch und sozial und ökonomisch erfolgt und so weiter.
Aber das interessiert uns tatsächlich nur direkt vor der Haustür, ne? Also auf dem afrikanischen Kontinent. In Südamerika ist uns das weitgehend egal, oder?
Also Südamerika ist für Deutschland eh egal, weil wir da nicht am Start waren. Aber ich glaube schon, dass wir auch, ich sag mal, den großen Bereich Brasilien rein wirtschaftlich interessant finden. Also Mercosur hat ja eine, das ist ja so eine Art Wirtschaftsgemeinschaft Südamerikas, hat ja einen Vertrag mit der EU gemacht. Also wir versuchen das schon sozusagen, ich sag mal, vernünftigen Handel zu treiben oder dadurch dann eben auch Normalität in die Länder kommen zu lassen. Aber richtig verantwortlich, wie zum Beispiel Frankreich für Algerien, fühlen wir uns nicht. Das stimmt.
Dieses sich für Algerien verantwortlich fühlen in Frankreich, ist das, wie soll ich sagen, kommt das von Herzen oder steckt da irgendein geopolitisches Interesse dahinter?
Also Algerien und die gesamten Maghreb-Staaten haben ein geostrategisches Interesse für Europa, weil sie halt Anrainer des Mittelmeeres sind, mehr oder weniger unmittelbare Nachbarn zum Nahen Osten und damit an der Stelle von Gibraltar sozusagen auf beiden Seiten Ost wie West des Mittelmeeres anhäusig sind. Deswegen sind die für uns interessant. Aber natürlich ist Algerien im Speziellen für Frankreich ein ganz besonderes Gebiet, weil das war mal Teil Frankreichs. Das war nicht einfach nur eine Kolonie.
Das sind ja Überseedepartements, was die so. Ja.
Genau, das war Frankreich. Und Leute aus Algerien, Sine den Zidane ist einer von ihnen, konnten einfach einreisen und können es, glaube ich, immer noch. Sie sind Franzosen. So, und damit wird es natürlich, sie sind zwar unabhängig, aber Frankreich hat es sozusagen als einen besonderen Status gehabt und hat das Land, ja, wie soll ich sagen, also annektiert ist vielleicht der falsche Begriff, mir fällt gerade kein besserer ein, aber das muss man schon als Teil dazu sein. Das gilt ja im Übrigen auch dafür, dass Großbritannien zu Indien eine besondere Beziehung hatte mit der Funktion oder mit der Rolle der Kronkolonie. Mhm. Und dieser ganze Wahnsinn, Bangladesch und Indien und Pakistan, all dieser Irrsinn, ist eben geschuldet der Tatsache, dass das eine britische Kronkolonie war. Und die Briten in Form ihres Herrn Mountbatten haben einen Plan entwickelt und haben gesagt, so teilen wir das auf. Punkt. Nachdem es tatsächlich kriegerisch dort war zwischen Hindus und Moslems. Aber das war eine koloniale Entscheidung, die eben auch zu Kriegen geführt hat.
Ich weiß jetzt schon, was für Kommentare unter der Sendung stehen. Ihr habt ja gar nicht über Mexiko geredet.
Doch, natürlich, am Anfang ganz viel.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja, bitte.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 26. April 2021 läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.